In der Praxis ist es oft gar nicht die Frage, ob du jetzt gerade rechtlich sicher unterwegs bist oder nicht, sondern je nachdem, wer auf der anderen Seite steht, sitzt der wahrscheinlich auch einfach am längeren Finanzhebel. Und wenn er dir einen Anwalt halt auf den Hals setzen will, weil er was weghaben will, dann ist es oft halt einfach nicht die Frage, ob du es durftest oder nicht, sondern ob du dir den Prozess leisten kannst.
Ich habe in der Vergangenheit so oft rechtliche Fragen in Bezug auf den Podcast bekommen, dass ich eigentlich schon länger vorhatte, diese Episode zu machen. Aber da ich nun mal keine Juristin bin, war es definitiv keine Option, euch einfach aus meinen eigenen Erfahrungen und Recherchen zu berichten. Deshalb habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar ist das die liebe Madeleine Heutz. Madeleine ist nicht nur Juristin und Gründerin von Raketenstart, einer digitalen Rechtsberatung für Gründer und Startups, sondern auch Podcasterin und Host vom Raketenstart Podcast. Also mein perfekter Gast für dieses Thema. Und daher habe ich mich auch sehr über ihre Zusage zu diesem Interview gefreut. Und natürlich war es mir wichtig, ganz viele eurer Fragen in diesem Gespräch auch zu klären. Deshalb habe ich vor ein paar Wochen auch auf LinkedIn schon dazu aufgerufen und ihr habt richtig viel Input dazu beigesteuert. Also auch hier nochmal vielen lieben Dank dafür. Und hier einfach mal ein paar Fragen, die wir besprochen haben. Wie ist mein Podcast eigentlich rechtlich geschützt und welche Rechte haben wir daran? Welche Rechte haben auch die Distributoren meines Podcasts, also sprich die ganzen Podcast-Player wie Apple, Spotify und so weiter? Was muss ich bei den Inhalten meines Podcasts beachten? Also welche Rechte hat zum Beispiel auch mein Interviewgast? Und was zählt zu Meinungsfreiheit und was ist vielleicht auch schon Rufschädigung? Wie bindest du Musik in deinen Podcast rechtskonform ein? Und auch, wie du online shoppen kannst bei der GEMA, sehr spannend. Und was gilt vor allem auch als Podcast-Werbung und wann muss Werbung auch oder wie muss Werbung auch gekennzeichnet werden? Und natürlich noch einiges mehr. Also viel Spaß beim Zuhören. Madeleine.
Hallöchen.
Schön, dass du hier bist in meinem Podcast. Dein Motto bei Raketenstart, deiner digitalen Rechtsberatung für Gründer und Startups, ist Gründen recht einfach. Und ich habe auch gerade selber gegründet und frage mich, wie kriegt man diese drei Wörter in einen Satz quasi? Für mich ist Gründen und Recht überhaupt nicht einfach.
Das stimmt. Und unsere Vision ist ja genau das zu ändern. Ich habe schon während meines Studiums sehr, sehr oft festgestellt, dass Menschen, die nicht Jura studiert haben, gar nicht so richtig einen Zugang zu dem Thema haben und sehr, sehr viel Distanz auch dazu herrscht. Und sobald ich angefangen hatte zu studieren, habe ich auch gemerkt, dass das eine krasse Parallelwelt ist, zu der man irgendwie gar nicht so wirklich einen Bezug hat, die einem nicht mal in der Schule irgendwie begegnet oder so, aber die eigentlich Teil des Alltags ist wie fast nichts anderes. Und habe mich dann entschlossen, das zu ändern, weil ich mir denke, man kann es, wenn man möchte, sehr, sehr wohl einfacher formulieren und auch runterbrechen und für die Leute erklären. Ich finde, das Recht ist ja geschaffen worden eigentlich für die Menschen, die nicht Jura studiert haben. Und dementsprechend gibt es da noch viel zu tun, aber wir sind dran.
Ja, cool. Finde ich auf jeden Fall eine richtig gute Idee, es einfach mal verständlich zu machen. Und dann habe ich noch eine Frage, die mich einfach so persönlich interessiert. Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Jura-Fuck-Ups, was frischen Gründern und Startups meistens passiert? Kann man das sagen?
Das ist ganz lustig, weil wir haben dazu so eine Reihe. Wir nennen das immer die Legal-Fuck-Ups. Und wir haben jetzt auch gerade ein White Paper, an dem wir sitzen, wo so die 55 schlimmsten irgendwie drin sind. Ich würde sagen, eins der größten Fuck-Ups ist, wenn man sich Mitgründer sucht, am Anfang nicht alles vertraglich schon mal zu regeln und vor allen Dingen mit den Mitgründern einfach mal durchzusprechen, was passiert, wenn der Worst Case eintritt. Das ist eins, ich meine, die meisten Startups oder ein Großteil der Startups scheitert einfach am Team, weil die sich zerstreiten. Das ist mit einer der größten Scheitergründe und da kann man halt sehr, sehr viel vorbeugen, wenn man sich halt vorher ein bisschen damit beschäftigt, wie es halt läuft, wenn man sich vielleicht nicht mehr so gut versteht oder uneinig ist. Und ansonsten im Internet so klassische Abmahndinge, die man halt so macht, weil man keine Ahnung hat, das irgendwie fremde Bilder verwenden, das vorher nicht abklären. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich, weil man es eigentlich leicht vermeiden kann, wenn man es vorher weiß.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Man macht vieles einfach und weiß nicht, dass es nicht erlaubt ist, ne? Ja. Genau deshalb habe ich dich ja auch eingeladen, weil ich gerne mit dir über die rechtlichen Sachen mal über einen Podcast sprechen will, weil ich glaube ja, da gibt es auch noch ein paar Punkte, wo sich viele Podcaster keine Gedanken machen oder vielleicht macht man sich Gedanken und muss es gar nicht. Und da habe ich jetzt auch mal im Vorfeld bei LinkedIn ein paar Fragen eingesammelt und vielleicht können wir die ja mal so peu à peu durchgehen. Ich finde es auch super spannend, weil ich glaube, da ist auch noch vieles dabei, wo ich jetzt auch noch keine Ahnung von habe.
Und das ändern wir jetzt.
Ja, genau, sehr cool. Und da wäre halt das erste Oberthema quasi so ein bisschen, welche Rechte habe ich als Podcaster? Wie ist mein Podcast rechtlich geschützt? Vielleicht einfach mal so ein bisschen die Basics vom Urheberrecht.
Ja, super gerne. Also grundsätzlich ist das Urheberrecht in Deutschland ein bisschen anders als international. Ich glaube, eins der Kernpunkte, was man wissen muss, ist, dass das Urheberrecht nicht übertragbar ist. Zumindest im Deutschen. Das bedeutet, das bleibt immer bei einem selbst und alles, was ich quasi produziere, was im Rahmen des Urheberrechts geschützt wird, bleibt quasi immer bei mir. Ich kann zwar Nutzungsrechte zum Beispiel erteilen, wenn ich jetzt zum Beispiel dir sage, du darfst gerne das Foto nutzen, was ich gestern gemacht habe, dann kannst du das machen. Aber das Urheberrecht an sich bleibt bei mir. Das kann ich nicht irgendwie komplett verkaufen, wie das halt in anderen Rechtssystemen halt oft der Fall ist. Das ist eins der größten Unterschiede einfach international. Und alles andere baut darauf auf. Bedeutet, du musst erstmal für einen guten Urheberschutz brauchst du quasi ein Werk, nennt der Jurist das. Das heißt, du brauchst etwas, was überhaupt so diese Schutzhöhe bekommen kann vom Urheberrecht. Jetzt in diesem Fall ist das natürlich ein Podcast. Und das ist relativ einfach, weil bei einer Audiospur, die halt mit Musik noch versehen wird etc., ist das eigentlich kein Problem. Das heißt, da kriegst du automatisch Urheberrechtsschutz und dann hast du auch als Podcaster verschiedene Rechte an dem Material, was du produziert hast. Du kannst zum Beispiel Nutzung einräumen, du kannst jemanden das veröffentlichen lassen, du kannst das vervielfältigen, zum Beispiel auf einer CD, wenn jemand noch welche hat. Das heißt, man kann ganz viele verschiedene Dinge damit machen und hat quasi die Macht an dem, was man da produziert hat.
Okay, also das ist ja solange ich jetzt einfach mal mein Wissen produziere, das erzähle, was ich einfach zu erzählen habe. Und wenn ich dann aber einen Interviewgast reinhole, dann sieht es doch wahrscheinlich schon wieder anders aus. Dann habe ich dann auch die Urheberrechte an dem, was mein Interviewgast sagt.
Genau, also wenn du jetzt jemanden mit reinnimmst, der dir mehr antwortet als Ja und Nein, was in der Regel hoffentlich der Fall ist, dann erschafft er ja quasi zusammen das Werk. Das bedeutet, dein Interviewgast kann in bestimmten Fällen halt quasi Miturheber werden. Dann gehören euch die Urheberrechte halt zusammen und ihr müsst zusammen entscheiden, was damit passiert. Dementsprechend wichtig ist es dann als Podcaster darauf zu achten, dass man, bevor man einen Podcast aufnimmt, mit dem Interviewpartner vereinbart, was man quasi mit dem Werk oder mit dem Podcast in dem Fall dann machen darf, wo der verbreitet wird, wo der veröffentlicht wird, in welchem Rahmen, wie der geschnitten wird, etc. Das sollte man eigentlich alles vorher regeln und sich dann von dem Interviewgast natürlich direkt die Nutzungsrechte daran einräumen lassen, dass man das alles darf. Das vermeidet sehr, sehr viel Streit. Gerade nachher, also ich kenne das zum Beispiel aus meinem Podcast so, dass wir super wenig schneiden und auch nicht redaktionell irgendwie Dinge ändern, sondern einfach die komplette Folge so nehmen und höchstens mal ein M oder sowas rausnehmen. Aber es kann halt auch sein, dass Leute mit Ausschnitten arbeiten wollen und sich dann zum Beispiel jemand falsch dargestellt fühlt. Und wenn man dann vorher nicht vertraglich geregelt hat, dass man das durfte, dann ist es im Streitfall natürlich blöd, weil jemand dann sagt, ja, da habe ich aber nicht zugestimmt und deswegen musst du es bitte rausnehmen oder löschen. Oder derjenige geht sogar irgendwie mit einem Anwalt gegen dich vor. Das ist halt super oft in den Medien so. Das kennt man so aus Interviews, wenn irgendwas falsch zusammengeschnitten wird oder so. Und ja. Das ist eigentlich auch das Gleiche dann beim Video und auch so beim Podcast, dass wenn jemand halt eine Äußerung tätigt oder so, dass da auch gewisse Persönlichkeitsrechte einfach mit reinspielen, die derjenige auch geltend machen kann. Das ist halt beim Urheberrecht quasi die zweite Seite der Medaille. Du hast nicht nur Verwertungsrechte wie die Nutzungsrechte, sondern du hast halt auch das Persönlichkeitsrecht des Urhebers. Zum Beispiel, dass der Urheber immer genannt werden muss. Das ist so eins der Teile. Oder sagen wir mal, du machst eine Skulptur oder so. Und jemand entstellt die, indem er die beschmiert. Das beschmutzt dann quasi das Persönlichkeitsrecht des Urhebers und auch da kann er gegen vorgehen. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass man das vorab dann alles vertraglich regelt, was man damit vorhat, um da Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen.
Okay, das waren jetzt schon wieder ganz viele Sachen auf einmal. Also wenn ich jetzt aber meinen Interviewgast quasi bei mir habe und dann im
Nachhinein den Podcast irgendwie veröffentliche, dann muss ich quasi auch den Interviewgast automatisch immer nennen, weil er ja auch Miturheber ist. Mhm. Okay, genau. Also ich meine, es macht ja sowieso Sinn, den zu nennen, aber selbst, also wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen sagen würde, ich möchte den nicht nennen im Titel oder in der Beschreibung, dann wäre es eigentlich auch falsch.
Es kann halt auch sein, dass der Miturheber sagt, ich möchte nicht genannt werden. Mhm. Aber er hat grundsätzlich das Recht, dass du ihn nennst, weil er okay. eben Miturheber ist. Genau.
Okay. Und deshalb, also das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich auch schon ein paar Mal als Interviewgast in einem anderen Podcast wirklich auch so ein Dokument vorab bekommen habe, wo ich sogar das, also manchmal war es einfach nur so zur Information quasi, aber manchmal auch wirklich bitte einmal unterschreiben und zurückschicken. Und da habe ich gedacht, oh wow, der macht sich ja mega die Mühe. Aber es wäre offiziell, müsste man es so machen, ja?
Also man muss nicht, aber es ist halt ratsam, um einfach Streit zu vermeiden hinterher. Es ist immer gut, vorab mit den Leuten darüber zu reden, was man vorhat. Weil wenn du den Podcast ja einmal veröffentlicht hast und gerade für uns Podcasts ja wichtig, wie viele Views du ja quasi hast, also wie viele Hörerzahlen und sowas. Und es ist einfach extrem ärgerlich, wenn du sowas dann im Nachhinein rausnehmen musst, weil jemand dann doch nicht damit einverstanden ist. Und das kannst du einfach vermeiden, indem du vorher ihm dann zum Beispiel, es muss nicht mal ein Vertrag sein, aber indem du halt schriftlich einfach ihm zukommen lässt, was du damit vorhast und er da zustimmt. Und man macht es halt immer vertraglich, damit du halt am einfachsten nachweisen kannst, dass dieser Prozess quasi passiert ist. Weil du im Streitfall dann einfach den Beweis quasi hast, dass es vorher kommuniziert wurde und es für denjenigen okay war und er das dann nicht einfach mal so widerrufen kann.
Okay, aber eigentlich könnte man auch sagen, einfach in der Mail und also was ich damit vorhabe, dann würde es reichen quasi, ich möchte es auf Spotify, auf Apple und überall veröffentlichen oder würde es reichen, ich möchte es im RSS-Feed veröffentlichen als Podcast?
So, wenn du es ganz genau machen willst, würde ich auch die einzelnen Plattformen auflisten, weil jemand vielleicht auch einfach, wir haben eben im Vorgespräch mal kurz über Amazon gesprochen, vielleicht einfach ein Problem mit einer spezifischen Plattform hat oder sowas. Und das ist jetzt vielleicht bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts nicht so das Ding, aber stell dir mal vor, es gäbe irgendwie ein Medium, was eher so rechtsradikal wäre oder so, da würdest du dir dann vielleicht nicht wünschen, dass du damit veröffentlicht wirst mit einem Interview, weil dich das in einem falschen Licht dastehen lässt. Und dementsprechend macht es schon Sinn, auch vorab anzukündigen, wo du es gerne veröffentlichen möchtest.
Okay. Ja, spannend. Habe ich bis jetzt auch noch nicht so gemacht. Also man kriegt es ja immer mit, aber genau, man fragt sich halt immer, ist es jetzt wirklich so wichtig, macht es Sinn? Aber
es ist halt im Streitfall gut, wenn man drüber gesprochen hat. Das ist so ähnlich wie das mit den Mitgründern. Es ist immer gut, wenn du vorher halt schon mal so drüber redest, was damit einfach gemacht werden muss. Und in den seltensten Fällen kommt es dann halt wirklich mal zu Streit oder so. Mhm. Aber es ist halt immer gut, wenn man es mal gemacht hat.
Genau, weil man ja eigentlich davon ausgeht, wenn jemand zusagt für das Interview, dann weiß er ja wahrscheinlich auch, was mit dem Podcast passiert. Und geht man erst mal davon aus, klar. Und es ist alles soweit okay, bis es dann halt irgendwie Probleme gibt. Ja. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt mal in den Inhalt rein. Also wie ist es denn mit Meinungsfreiheit? Gibt es natürlich, aber also dann gibt es ja auch noch Rufschädigung. Also wie weit darf ich jetzt Kritik äußern? Vielleicht habe ich auch Fakten, dass irgendein Unternehmen das und das getan hat und deshalb ganz furchtbar ist. Also dass man da vielleicht auch, wie viel darf ich da sagen, ohne dass ich da jetzt Probleme bekomme? Gibt es da auch eine Regel oder ein Gesetz?
Das ist ganz spannend, weil das so ein bisschen auf den Grundrechten natürlich basiert. Es gibt ja die Meinungsfreiheit und es gibt auch die Kunstfreiheit zum Beispiel. Das ist dann relevant bei Parodien zum Beispiel. Und da hat man das ja oft so, dass jemand dann irgendwie etwas aufgreift, was jemand anderes gesagt hat und da irgendwie Witze drüber macht oder so. Und das Spannende daran ist, dass da quasi diese beiden Ebenen gegeneinander so ein bisschen abgewogen werden. Das heißt, du hast ein Interesse daran, deine Meinung zu äußern und vielleicht journalistisch was aufzubereiten. Und der andere hat ein Interesse daran, dass natürlich sein Persönlichkeitsrecht nicht verletzt wird und er nicht schlecht dargestellt wird. Oder klassisches Beispiel ist zum Beispiel Schmähkritik, wo es eigentlich nur darum geht, jemanden herabzusetzen oder sowas. Du hast grundsätzlich, kannst du natürlich, solange du nicht die Rechte von anderen verletzt, quasi alles machen. Es gibt da vielleicht noch ein paar Straftatbestände, die man auf dem Schirm haben sollte, wie zum Beispiel Beleidigung oder Volksverhetzung ist zum Beispiel auf sozialen Medien immer ein sehr, sehr großes Thema, wo man einfach darauf achten sollte, dass man mit dem, was man gerade sagt, nicht gegen sowas einfach verstößt. Das zieht natürlich dann auch Strafrechtskonsequenzen nach sich. Das ist dann natürlich blöd. Ansonsten grundsätzlich kannst du dich natürlich zu allen möglichen Dingen äußern. Du kannst dich natürlich auch du kannst auch mal was kritisieren, du kannst auch mal was bewerten, solange quasi nicht im Vordergrund steht, jemanden halt wirklich niederzumachen oder solange du ihn halt nicht beleidigst. Und das gilt ja auch so ein bisschen unter die journalistische Freiheit einfach. Und da kann man schon sehr, sehr viel machen, weil das natürlich auch einer der Grundgedanken unserer Demokratie ist, dass jeder seine Meinung sagen darf oder dass jeder sich auch mal was mit Kritik äußern kann oder auch mal was beleuchten kann etc. Das heißt, da ist es eigentlich nur wichtig, dass man einfach nicht in den strafbaren Rahmen quasi abrutscht. Und ich glaube auch als Podcaster selber ist es wichtig, dass man immer so ein bisschen darauf achtet, wie man sich auch selber artikuliert und darstellt, weil es natürlich auch fürs eigene Image wichtig ist, dass man nicht jemand ist, der immer nur Leute zerreißt oder so.
Klar. Aber wo ich da gerade dran denke, kennst du den Podcast Kreativschläge?
Nee.
Das ist ein Podcast, der halt quasi von zwei anonymen Hosts geführt wird. Also da steht kein Name drin. Und das sind zwei Männer aus der Kreativszene aus Deutschland, die halt, also sagen sie zumindest dort, dass sie halt lange dort auch gearbeitet haben, Ahnung haben. Und die besprechen dann in diesem Podcast halt immer bestimmte Werbekampagnen von Brands. Und teilweise loben sie sie auch mal, aber es ist wirklich mehr, dass sie wirklich richtig krasse Kritik äußern, also wirklich auch richtig böse werden und irgendwelche Beleidigungen auch sagen. Und da habe ich mich halt auch gefragt, ob das so erlaubt ist, vor allem dann auch noch anonym.
Die Grenze zwischen noch erlaubter Meinungsäußerung und wirklich strafbarer Beleidigung ist manchmal gar nicht so klar. Also da streiten sich auch die Gerichte sehr, sehr viel drüber. Das erkennt man zum Beispiel auch bei dieser ständigen Diskussion über Hasskommentare auf sozialen Medien. Was ist quasi noch eine zulässige Meinungsäußerung in dem Fall, was noch so von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, auch wenn es halt scharf formulierte Kritik ist? Und was ist dann halt wirklich schon im Bereich Beleidigung, wo es halt strafbar wird? Das ist halt ein Riesenproblem, wo sich auch die Gerichte ja ständig mit auseinandersetzen müssen und wo es manchmal, glaube ich, auch gar kein richtig oder falsch gibt. Und bei so einem Podcast, ich kenne ihn jetzt natürlich nicht, wo man natürlich nochmal unterscheiden muss, es wird da ein Unternehmen beleidigt oder eine Kampagne oder wird da halt eine Einzelperson als Privatperson beleidigt. Das macht auch nochmal einen Unterschied.
Die Kampagne, würde ich sagen, die Werbung an sich, dass die einfach schlecht ist dann quasi.
Genau, das heißt, da ist es ja nochmal so ein bisschen abstrakter. Wenn ich jetzt eine Einzelperson, die auch vielleicht nur eine Privatperson ist, beleidige, dann hat das einen ganz anderen Umfang, als wenn ich zum Beispiel auch, Stichwort Angela Merkel oder so, die natürlich eine Person des öffentlichen Lebens ist, da macht es dann auch nochmal einen riesigen Unterschied, was diese Person ertragen muss und was ich als Privatperson ertragen muss.
Mhm. Ja, okay. Also einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht beleidigend wird eigentlich. Also
konstruktive Kritik. Ist wahrscheinlich da
gutes Stichwort.
Das Wort.
Ja, stimmt. Und wie ist es mit Ausschnitten jetzt einmal aus YouTube, Fernsehen, vielleicht irgendwelche Songs, wenn ich die mit reinnehmen möchte? Also zum Thema Musik kommen wir auch gleich nochmal speziell, aber einfach so kleine, vielleicht auch O-Töne von anderen Podcasts. Ist sowas erlaubt?
Also wichtig ist da wieder, dass auch YouTube-Videos oder auch Teile aus Film und Fernsehen etc. natürlich wieder Urheber haben und die natürlich wieder das Urheberrecht daran haben. Ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann funktioniert es relativ gut. In den meisten Fällen ist es so, dass du dann einfach zu demjenigen hingehen musst, der Urheber ist und der dafür die Rechte natürlich zur Nutzung einholen kann. Das ist gerade bei Fernsehsendern gar nicht so einfach, weil die eigene Abteilungen dafür haben, wo du dann irgendwie eine Lizenzgebühr und sowas zahlen musst. Das kannst du aber zum Beispiel bei deinem Werk auch machen. Wenn jemand deins nutzen will, dann kannst du demjenigen einfach eine Lizenz daran verkaufen, die du auch zeitlich begrenzen kannst, die du räumlich begrenzen kannst, also zum Beispiel nur auf Deutschland beschränken kannst. Dann gibt es noch Unterschiede, ob du eine alleinige, also eine Nutzung hast oder ob mehrere die quasi kaufen können, die Lizenz. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn du jetzt selber was verwenden willst, brauchst du natürlich eine solche Lizenz oder das Einverständnis vom Urheber. Es gibt ein paar Ausnahmen im Urheberrecht, das habe ich eben schon mal angesprochen, im Rahmen der Kunstfreiheit, zum Beispiel bei Parodien. Da gibt es einen ganz bekannten Fall von Stefan Raab damals mit diesen Druckknöpfen, wo der ja immer so Filmsequenzen eingespielt hat, um sich damit journalistisch auseinanderzusetzen. Und das war auch damals eine riesen Diskussion im juristischen Bereich. Okay, ist das jetzt noch Kunstfreiheit? Ist das jetzt quasi eine Parodie, die quasi der Auseinandersetzung dient? Oder spielt er das Werk ab, um halt wirklich nur diese Szene zu zeigen? Das heißt, wenn man eine dieser Ausnahmen quasi nutzen will, ohne die Lizenz was zu verwenden, dann muss man sehr, sehr genau darauf achten, dass man halt diesen Beitrag wirklich zur Auseinandersetzung verwendet und halt nicht einfach nur, um den Beitrag zu zeigen. Das sind dann auch wieder so, wie der Jurist leider immer so sagt, das muss man sich dann individuell angucken. Aber das sind so die Möglichkeiten, die es in dem Bereich gibt. Am einfachsten ist immer, die Lizenz zu holen.
Ja, okay. Also wenn ich jetzt gerade vor allem auch bei einem anderen Podcast was gehört habe, was ich aufgreifen möchte, dann frage ich ihn einfach, ob er mir da einfach, ja, das einmal schriftlich gibt, dass es okay ist, beziehungsweise eine Lizenz. Oder es reicht, also das ist ja eine Lizenz. Oder muss das noch irgendwie anders festgehalten werden? Oder einfach, wenn er jetzt mir per E-Mail schreibt, ja, kannst du gerne nutzen, dann würde es reichen, oder?
Das wäre quasi einfach die Einwilligung darin, dass du es nutzt, genau. Lizenz ist dann meistens das, was du dann kaufst, zum Beispiel bei der GEMA oder so.
Genau. Und wenn es jetzt, wie du ja eben auch gesagt hast, wenn man jetzt aber das wirklich als Grundlage für eine Diskussion dann im eigenen Podcast nehmen will, ist es zwar wahrscheinlich immer von Fall zu Fall zu entscheiden, aber dann wäre es möglich wirklich, dass ich es einfach ohne
zu fragen. Genau, es gibt zum Beispiel das Zitatrecht. Und da kannst du quasi etwas zitieren, mit dem du dich danach dann irgendwie im Rahmen von den wissenschaftlichen Auswertungen oder so oder auch in einem journalistischen Beitrag auseinandersetzen willst. Und ich kann gerne mal erklären, woher die Logik kommt. Wenn du das nicht dürftest, wenn du immer eine Lizenz dafür einholen müsstest, dann wäre ja die Meinungsbildung gar nicht mehr möglich, weil dir der Urheber einfach verbieten kann, nee, darfst du nicht. Und dann könnte man ja nie sich kritisch mit Dingen auseinandersetzen, weil man sie nicht zitieren darf. Und deswegen gibt es halt diese Ausnahme im Urheberrecht, dass quasi der Meinungsdiskurs noch ermöglicht wird, indem man das quasi als Zitat dann nutzen kann. Da ist es halt wichtig, dass es dann aber auch wirklich nur als Zitat, als Basis für die Auseinandersetzung genutzt wird.
Okay, und dann bedeutet es ja also, dass ich es nur selber wiedergebe und nicht jetzt diesen Audio-Snippet aus einem anderen Podcast rausschneide und bei mir dann wirklich das Original reinsetze. Das wäre dann schon wieder nicht mehr erlaubt wahrscheinlich, ne?
Ja, das kommt auch wieder ein bisschen auf die Länge an. Wie gesagt, auch wenn du es dann als Zitat wirklich verwendest und ich meine, wenn du halt das Audiomedium hast, dann bleibt dir ja fast nichts anderes mehr übrig. Aber auch da würde ich halt vorsichtig sein, weil das in der Praxis, und da kann ich ja viel jetzt aus meiner Gründerperspektive auch erzählen, in der Praxis ist es oft gar nicht die Frage, ob du jetzt gerade rechtlich sicher unterwegs bist oder nicht, sondern je nachdem, wer auf der anderen Seite steht, sitzt der wahrscheinlich auch einfach am längeren Finanzhebel. Und wenn er dir einen Anwalt halt auf den Hals hetzen will, weil er was weghaben will, dann ist es oft halt einfach nicht die Frage, ob du es durftest oder nicht, sondern ob du dir den Prozess leisten kannst.
Ja, guter
das
Punkt.
Ist so dementsprechend auch die juristische Korrektheit in allen Ehren, aber manchmal läuft es dann im Leben dann doch ein bisschen anders. Und dementsprechend würde ich immer versuchen, sehr vorsichtig damit vorzugehen. Klassisches Beispiel jetzt auch aus unserer Praxis, wir hatten hier das Startup Pinkbus auch bei uns im Podcast, die hatten pinke Busse und die Telekom hat eine Marke angemeldet auf die Farbe Pink. Meiner rechtlichen Einschätzung nach wären die durchgekommen damit, dass sie das nutzen dürfen, weil Pinkbus halt Beförderungsunternehmen ist und die Telekom Telekommunikation macht, aber die Telekom hat halt Kohle ohne Ende und die können gerade so einem Startup gegenüber noch viel, viel mehr Einfluss ausüben. Dementsprechend immer vorsichtig sein, auch wer auf der anderen Seite sitzt. Und wenn man dann doch entscheidet, dann das durchzuziehen und zu sagen, ja, nee, ich bin aber im Recht, dann muss man halt eine dementsprechend große Tasche haben, dass man das finanzieren kann.
Okay, spannend. Also würde es dann bedeuten, lag das mehr am Namen oder wirklich an der Farbe? Wo war das Problem?
Es lag an der Farbe. Also die Telekom hat quasi gesagt, ja gut, wir haben hier eine Farbmarke auf Magenta angemeldet. Es war nicht mal eins zu eins der gleiche Pinkton. Aber die haben halt gesagt, ja gut, aber die haben ja noch eine Website, über die man buchen kann. Und eine Website zählt zu Telekommunikation. Und deswegen verstoßen die durch diese Verwendung halt gegen unsere Farbmarke. Und die haben sich dann letztendlich geeinigt im Prozess. Ich bin der Meinung, dass du halt nicht eine Farbe jedem einfach verbieten kannst. Und dass das halt juristisch da nicht haltbar ist. Aber für so ein Startup ist das ja absolute Katastrophe, wenn du dann halt bis zum Prozessende deine pinken Busse nicht mehr fahren darfst. So, ne? Die sind jetzt übrigens lila.
Okay,
Die haben jetzt umgebrandet, damit es die halt noch gibt. Aber das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass es halt drauf ankommt, wer auf der anderen Seite sitzt und dass es oft sinnvoll ist, sich einfach vorab mit den Leuten dann einfach zu einigen und nachzufragen, um solche Dinge dann einfach, man hat ja auch nicht die Nerven dafür, sich dann damit auseinanderzusetzen. Also so ein Rechtsstreit ist echt nicht so cool.
Ich habe auch einen pinken Teil in meinem Logo, denke ich gerade so. Ups.
Nee, aber bei denen war das ja quasi das Hauptbranding. So, ne? Die wollen halt mit pinken Bussen durch Deutschland fahren und die Telekom selber hat ja auch ein paar pinke Busse und so. Dementsprechend fanden die das nicht so cool.
Ja, verstehe. Okay, aber wenn ich jetzt halt kein Telekom bin, sage ich mal, sondern vielleicht auch wieder nur ein Podcaster und trotzdem aber auf einmal sehe, wie jemand von der anderen Seite quasi, dass jemand meinen Inhalt irgendwo wiedergibt, ohne mich gefragt zu haben. Wie reagiere ich da am besten drauf?
Also ich würde grundsätzlich immer vorschlagen, die Leute einfach erstmal anzuschreiben. Die meisten meinen das gar nicht böse, sondern sie wussten es einfach nicht. Das ist ja immer klassisch mit den rechtlichen Sachen so. Dann würde ich einfach anschreiben und sagen, hey, pass auf, du hast meinen Podcast genutzt. Du hast mich vorher nicht gefragt, ob das in Ordnung ist. Und in dem Fall finde ich es halt nicht, möchte ich das gerne nicht, kannst du das bitte runternehmen. So würde ich erstmal anfangen. Und wenn es dann halt keine Einsicht gibt etc., dann kann man immer noch halt zum Anwalt gehen und halt sagen, okay, oft hilft auch ein Anwaltsschreiben. Man muss, also das heißt ja nicht immer direkt, dass man irgendwie vor Gericht geht wegen sowas. Aber das hilft oft. Und die Möglichkeit, die es natürlich auch noch gibt, du kannst natürlich auch einfach den, wenn derjenige nicht einsichtig ist, bevor du halt dir den Stress machst und zum Anwalt gehst, kannst du natürlich auch zum Beispiel einfach Spotify anschreiben und sagen, hey, da ist urheberrechtlich geschütztes Material drin. Ich bin der Urheber davon, bitte runternehmen, weil die Plattformen sind verpflichtet gesetzlich, wenn sie Kenntnis davon haben, dass irgendwas quasi gegen die Rechtsgrundsätze hochgeladen wurde oder gegen das Urheberrecht verstößt, dann müssen die das innerhalb von 24 Stunden runternehmen. Und dementsprechend kannst du auch da noch dann so verfahren, dass du erst auch die Plattform kontaktierst.
Das ist echt ein spannender Hinweis. Das habe ich nicht gewusst. Also, ich meine, mir ist das bis jetzt auch noch nie passiert, aber wahrscheinlich ist das erstmal, wenn du wirklich irgendwas raushaben willst von dir, die schnellste Variante, als da jetzt irgendwie, ja, oder absolut. Genau. Oder sie sind halt direkt einsichtig und machen es von selber, das natürlich.
Ich würde es immer erst mit den Leuten selbst klären. Dann kann man immer zur Plattform gehen und dann so letzte Instanz ist dann echt, okay, ich hole mir jetzt einen Anwalt und so. Da muss man auch keine Angst haben vor den Kosten, weil wenn jemand wirklich gegen dein Urheberrecht verstößt, dann wird er den Prozess auch verlieren und dann trägt er auch die Kosten für deinen Anwalt. Weil du natürlich dadurch, dass derjenige gegen dein Recht verstößt, einen Schaden erleidest in Form der Anwaltskosten. Und das gehört dann einfach dazu. Das ist vielleicht auch noch ganz gut zu wissen.
Ja.
Dass man bei solchen Sachen, wenn jemand quasi deine Rechte verletzt, dann häufig auch den Anspruch darauf hat, dass die eigenen Anwaltskosten mitbezahlt werden.
Auf jeden Fall. Sonst kann man sich meistens gar nicht leisten. Oder eben, will man sich vielleicht nicht leisten, ja.
Wegen so Kleinigkeiten macht man das ja auch meistens nicht. Also es ist ja so, dass weswegen auch so viele Legal-Tech-Startups gerade so abgehen, wegen 40 Euro oder so gehst du halt nicht zum Anwalt. Dann sagst du halt, boah, passt mir jetzt nicht, ist jetzt blöd gelaufen und gut ist. Und jetzt kommen ja immer mehr so kleine Sachen, die man durch Technologie auch gut abbilden kann.
Ja, stimmt. Aber ich habe schon öfter jetzt auch in irgendwelchen Facebook-Podcaster-Gruppen irgendwas gehört, dass irgendwelche Podcasts irgendwo anders auch beworben werden und solche Sachen. Also dass es da, glaube ich, auch bei Podcasts auch noch ziemlich kreuz und quer manchmal geht und jeder einfach genau das irgendwie verwendet, wie er gerade denkt, weil ja, vielleicht auch einfach aus Unwissenheit, ne? Das kann natürlich auch sein.
Deswegen ist es gut, wenn man seine Datei quasi nicht rumschickt oder so, sondern nur quasi selbst veröffentlicht auf den Plattformen, dann ist es schon mal deutlich schwieriger, da ranzukommen. Das Problem ist natürlich im Internet, dass du oft auch gar nicht mitbekommst, dass jemand deine Rechte verletzt. So ein Klassiker, wenn jemand jetzt ein Foto von dir verwendet oder so für einen Fake-Account, das ist ja reiner Zufall, dass du das überhaupt mal merkst. Du kannst zwar mal Google-Bildersuche oder sowas machen, dass du sowas dann findest, aber in der Praxis kriegst du es halt oft gar nicht mit. Dementsprechend ist das gar nicht so einfach, das nachzuverfolgen. Aber da hat die Politik schon viel gemacht und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Diskussion um das Netz.dg war das, da ging es auch wieder um Hasskommentare auf Facebook und im Rahmen dessen hat es sehr, sehr viel mehr Haftung für diese riesigen Plattformen gegeben, dass die sich halt auch bemühen müssen, ein rechtstreues Umfeld zu schaffen und wenn halt jemand dann zum Beispiel gegen das Urheberrecht verstößt, bei YouTube hat man es ganz stark gesehen an den Videos, dass die super schnell dann auch wieder runtergenommen werden, wenn das irgendwie Ausschnitte aus Filmen oder sowas waren. Das heißt, die sind da schon dran und da passiert auch einiges.
Ja, okay, das stimmt. Aber da frage ich mich gerade, weil ich habe zum Beispiel auch ein paar Podcasts auf meiner Seite, die ich halt promote, die das auch wissen und das ist auch alles okay. Aber da packe ich halt auch einen Spotify-Schnipsel quasi rein. Du kannst ja bei Spotify so einen Link zum Teilen, so einen Code einfach auf deine Seite packen und das ist dann quasi der Podcast von Spotify. Und das, also müsste ich, also ich habe von allen da auf jeden Fall die Bestätigung, aber müsste ich es auch sonst, wenn ich es nicht hätte, auf jeden Fall erfragen, wenn es einfach nur der Spotify-Schnipsel quasi ist und der Player von Spotify.
Von einem Podcast von jemand anderem? Oder was war das jetzt?
Genau, auf meiner Website dann.
Das ist eine gute Frage. Das geht dann so ein bisschen rein ins Framing. Das ist so ähnlich bei YouTube-Videos, die du auch einbinden kannst auf Websites. Da müsste man mal so ein bisschen in die AGB gucken, gerade was auch angeht für denjenigen, der den Podcast veröffentlicht, ob er sich dann durch Veröffentlichung damit einverstanden erklärt, dass zum Beispiel so ein Snippet im Rahmen von so einem, das ist ja dann so ein eingebettetes Modul von Spotify, ob du damit quasi zustimmst, indem du das auf der Plattform veröffentlichst. Da müsste man halt mal genauer reinschauen, wie das da aussieht. Das kann ich dir jetzt so spontan gar nicht sagen. Mhm. Aber normalerweise, solange du das nicht runterlädst oder zum Beispiel mitschneidest oder so, das ist immer so ein Thema beim Urheberrecht, dass du quasi eine Vervielfältigung in dem neuen Medium machst oder so. Da wird es dann wieder schwierig. Mhm. Aber ich glaube, einen Spotify-Player einzubetten, das müsste man sich dann mal genauer anschauen. Jetzt so spontan würde ich sagen, dass es nicht das Ding ist, weil es innerhalb der Plattform ja bleibt und erkennbar ist, das ist ein Spotify-Modul. Ja.
Genau, genau. Und Apple hat da gerade nachgezogen auch. Die machen da dafür, über die ist das jetzt auch möglich, dass man so einen Apple Podcast Player ist, glaube ich, schon hauptsächlich gedacht für seinen eigenen Podcast, aber theoretisch kannst du halt jeden Podcast dann da reinziehen. Ne? Also das ist ja kein Problem.
Ich würde halt an der Stelle wieder darauf achten, dass es halt nicht so aussieht, als wäre es dein Podcast. Das ist auch wieder so ein klassisches Ding, sondern dass man halt einfach auch deutlich sagt, okay, das ist der Podcast von wem anderen, um dem quasi sein Urheberrecht daran zuzugestehen.
Ja.
Das ist wieder diese Nennung dann.
Ja, okay. Okay, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum größten und beliebtesten Thema so bei Podcast und Recht, was immer ganz viel gefragt wird, was ist mit Musik? Alle wollen irgendwie ihre Musik. Ich habe jetzt mal bei dir mitbekommen, dass gar keine Musik in deinem Podcast, das finde ich auch sehr spannend. Ja, vielleicht erstmal, was ist da der Hintergrund? Einfach, weil du es nicht gut findest oder hat das irgendwie hier rechtlichen Hintergrund?
Ich habe tatsächlich, ich würde gerne ein eigenes Intro produzieren. Zum Beispiel. Und ich habe einfach noch nicht das gefunden, was mir gefallen hat. Gut, dementsprechend habe ich noch keine verwendet. Und ich bin auch nicht so der große Fan davon bisher gewesen, Musik in den Hintergrund zu legen. Das ist, glaube ich, einfach so Geschmackssache, weil ich mir denke, die juristischen Sachen zu verstehen, die wir zum Teil erklären, ist schon schwer genug. Wenn du dann noch so Gedudel im Hintergrund hast, dann ist das ja nochmal zusätzlich aufwendig irgendwie. Aber vielleicht ändert sich das auch noch. Also es gibt da keinen rechtlichen Grund zumindest, warum wir es noch nicht gemacht haben. Wenn wir aber welche verwenden, dann werde ich mir auf jeden Fall die Nutzungsrechte an der Musik vorher holen.
Genau, also ich glaube, so das klassischste und verbreitetste Ding ist bei Musik ja einfach diese, was ist das, Premium Beat und was es da alles gibt, wo man sich dann einfach für 50 Euro so eine Lizenz holen kann und das dann halt, dann kriegt man da auch unterschiedliche Snippets und so eine Loops und so, die man dann halt einfach verwenden kann. Aber gerade wenn, was ich jetzt auch immer häufiger höre, Leute, die einfach sagen, sie wollen gerne einen bestimmten Song, der halt irgendwie wirklich, ja, von der GEMA geschützt ist. Ist das überhaupt möglich und oder ist es extrem teuer oder wie gehe ich da jetzt vor, wenn ich den Radiohit des Sommers in meinem Podcast haben möchte?
Das kommt ganz drauf an, in welchem Rahmen man das dann halt verwenden will. Du kannst grundsätzlich für alle Musiker, die quasi von der GEMA vertreten werden, da kannst du einfach eine Lizenz kaufen. Und dann kommt es halt ganz drauf an. Das kannst du bei der GEMA selber, die haben so ein Online-System. Kannst du quasi wie im Online-Shop kann man das machen. Cool. Und dann gibst du quasi an, wofür möchte ich das nutzen? Möchte ich das im gewerblichen Rahmen oder im privaten Rahmen nutzen? Möchte ich das auf einer Hochzeit nutzen oder in einer Diskothek? Wie groß ist das Gebäude, in dem das quasi laufen soll? Die Preise richten sich zum Teil halt auch wirklich so ein bisschen nach den Quadratmetern. Da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die das quasi bestimmen. Und das berechnet dann automatisch online, die haben so Tarifgruppen und dann berechnet das quasi, was dich das kostet. Und dann kommt es natürlich noch drauf an, wie lange du das nutzen willst, ob du es einmal nutzen willst oder ob du es halt jede Woche nutzen willst. Und dementsprechend steigt dann natürlich auch die Lizenzgebühr. An sich ist das eigentlich ein cooles System, weil sonst müsstest du theoretisch jeden einzelnen Urheber kontaktieren, um diesen Song halt zu benutzen. Und gerade bei Musik sind da ja nicht nur die Sänger dran beteiligt, sondern auch der Produzent, derjenige, der das Instrument spielt. Die sind ja alle Miturheber und du müsstest dich mit allen von denen einigen. Und da ist die GEMA eigentlich eine coole Möglichkeit, einfach bei denen gesammelt dann eine Lizenz zu kaufen, um sowas zu verwenden.
Ja, definitiv. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song bei der GEMA gekauft habe, oder die Lizenz gekauft habe und dann ist der Podcast noch live, aber ich habe dann mich entschieden, keine neuen Folgen zu veröffentlichen, dann muss ich trotzdem wahrscheinlich weiter zahlen, solange der Podcast auch zu hören ist, oder? Bis ich ihn offline schalte.
Ja, das müsste man nochmal genau bei der GEMA nachgucken, ob die vielleicht sogar Sonderregelungen für Podcasts haben. Die haben da jetzt auch sehr, sehr viel gemacht, dadurch, dass das Medium so geboomt hat. Mhm. Ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, weil du das ja nur innerhalb von einer Folge dann vielleicht verwendest oder so. Aber normalerweise ist es tatsächlich quasi, wie lange ist das abrufbar, das Lied?
Okay, ja, genau. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem in dem Sinne beim Podcast, weil es ja eigentlich erstmal dauerhaft langfristig drin bleibt. Ja, ja, genau.
Ja. Und die genau GEMA das ist ja eigentlich da für Veranstaltungen auch, ne, dass du halt dann mal eine Abendmusik spielen kannst oder so. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher. Aber das ist so der Ursprungszweck eigentlich, der damit verfolgt wurde, dass du halt einfach bei Veranstaltungen, Events, Diskotheken in der Bar oder was auch immer sowas mal spielen kannst. Dass jetzt übers Internet halt Medien dauerhaft verfügbar sind, zieht natürlich für den Urheber auch wieder dann mit sich, dass der natürlich auch dauerhaft daran verdienen will, wenn du es halt benutzt so. Und dementsprechend ist das da je nach Kategorie immer ganz unterschiedlich.
Und macht es einen Unterschied, wenn ich es jetzt nur in einer Folge mal nutzen möchte, weil da jetzt irgendwie das perfekt passt?
Wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich günstiger sein, als wenn du es in mehreren nutzt, ja.
Okay. Und gibt es sonst noch irgendwie, oder was wäre so, hast du irgendwie einen super Tipp für Podcaster, um Musik zu nutzen? Was wäre so deine Favoritenlösung?
Es gibt ja auch lizenzfreie Musik, die Urheber quasi genau dafür zur Verfügung stellen, dass einfach jeder die Musik nutzen und hören kann. Das ist so ähnlich wie im Softwarebereich Open Source quasi, nur halt für Musik. Mhm. Und dann gibt es noch einen Zusammenschluss aus den USA, das nennt man Creative Commons. Und die versuchen das so ein bisschen zu vereinfachen, dass man die Musik von anderen Leuten nutzen kann. Das sind dann auch wieder Musiker, denen es eigentlich nicht darum geht, dafür Geld mitzuverdienen, sondern einfach Musik zugänglich zu machen für alle Leute und aber transparente Bedingungen dafür zu schaffen. Das heißt, auch da gibt es verschiedene Kategorien, wo genau aufgelistet wird, was der Musiker möchte, woran du dich halt hältst, um das zu verwenden. Mhm. Zum Beispiel, wenn er sagt, ich möchte jedes Mal genannt werden, ich möchte, dass das nur in solchen Medien zum Beispiel verwendet wird oder so. Und da kann man sich auch einfach mal erkundigen, ob da was dabei ist, was gut passt.
Okay, aber das finde ich nochmal ganz spannend, dieses möchte genannt werden, weil ich hatte auch schon mal so lizenzfreie Seiten gesehen und da hieß es auch so, ja, man muss nur den Urheber nennen. Reicht es in einem Podcast, wenn ich ihn in den Shownotes vermerke oder muss ich ihn wenn es jetzt wirklich mein Intro ist, muss ich ihn bei jedem Intro mündlich nennen? Übrigens, dieses Intro, die Musik ist von XY.
Das würde ich in den Shownotes machen, weil da kannst du es halt dauerhaft nachlesen.
Ja. Ja, okay.
Das ist zuordnen. Das ist auch oft irgendwie bei Instagram zum Beispiel, sieht man das auch oft, dass da ja auch Fotos nochmal genutzt werden von anderen Leuten oder so. Und ich würde immer schauen, dass es einfach eine Nennung ist, die dauerhaft einsehbar ist. Und das ist in den Shownotes eigentlich am besten.
Mhm. Ja, genau. Ja, und es wäre halt, also für mich wäre es ein Grund, es nicht zu nutzen, wenn ich es jetzt jedes Mal auch auf der Tonspur sagen müsste, weil das wird ja irgendwie so den Flow total zerstören.
Ja, klar. Klar.
Ja, und das Creative Commons, das ist wahrscheinlich eine Website, wo man das alles einsehen kann, ne?
Genau, das ist so eine Vereinigung. Da kannst du einfach mal auf die Website drauf gucken und dich da so ein bisschen genauer reinklicken. Da gibt es dann halt diese verschiedenen Kategorien und dann kann man sich das einfach aussuchen. Das ist eigentlich ganz cool. Gibt es auch, glaube ich, noch nicht so lange, aber ist so ein Gegenentwurf zu dieser GEMA eigentlich, weil da der Urheber einfach selbst sein Werk hochladen kann, anklicken kann, was muss damit quasi beachtet werden und das dann ein bisschen freierer Handel irgendwie ist, weil die GEMA jetzt auch nicht so den geilsten Ruf hat. Dementsprechend, ja.
Ja, cool. Also das gucke ich mir auf jeden Fall mal an und setze den Link dann hier auch gerne mal in die Shownotes, wenn das noch irgendjemand anderen interessiert. Und dann würde ich jetzt auf jeden Fall noch mal kurz auf Werbung in Podcasts zu sprechen kommen. Ja, wann gilt Werbung als Werbung? Ist es zum Beispiel auch Werbung, wenn jetzt mein Interviewgast einfach kurz über seine Produkte redet und gar kein Geld bezahlt oder genau, Disclaimer, machen die irgendwie Sinn?
Genau, also wichtig ist erstmal die Unterscheidung, dass es Eigenwerbung gibt und Fremdwerbung. Klassischer Fall, jetzt zum Beispiel unser Podcast. Ich bin die Gründerin von Raketenstart, das Ding heißt Raketenstart Podcast und wir sprechen so über rechtliche Themen und natürlich erzähle ich darin, was wir so machen. Wenn halt offensichtlich und klar ist, dass das ein Produkt ist, was von mir selbst kommt, dann darf ich natürlich Eigenwerbung machen. Schwierig wird es, wenn ich versuche zu verschleiern, dass ich daran Geld verdiene, indem ich das quasi bepreise. Dann sind wir wieder in dem Bereich Schleichwerbung mit drin. Das heißt, solange klar ist, dass das dein Produkt ist, dass du da bewirbst, dein eigenes, erwartet der Hörer ja auch nicht von dir, dass du dich neutral damit auseinandersetzt, weil es ist ja dein Produkt.
Ja, okay, aber also das Produkt darf ich schon bepreisen, mein eigenes Produkt, nur halt, wenn ich jetzt Werbung irgendwie, wenn ich Geld dafür bekomme, dass ich für jemand anderen Werbung mache, das müsste ich auf jeden Fall kennzeichnen.
Genau, da sind wir ja im Bereich Fremdwerbung und da sieht es halt wieder anders aus. Das ist ja auch bei vielen Influencern in den letzten Monaten ein Riesenthema gewesen und da gibt es ja auch den Verband unlauterer Wettbewerb und was auch ich nicht alles. Ja. Und die haben sich ja sehr, sehr ausgiebig damit beschäftigt. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch seit Januar neue Richtlinien, was als Werbung gekennzeichnet werden muss und was nicht. Ja, da sind wir gerade mit Raketenstart auch noch dran. Da ist es halt wichtig, wenn du auf jeden Fall dafür bezahlt wirst, etwas zu bepreisen, also zu bewerben, dann musst du das kennzeichnen. Schwierig wird es, wenn du ein kostenloses Produkt zugeschickt bekommst und keine Bedingungen daran geknüpft sind und du das dann einfach aus deiner eigenen Meinung quasi bewirbst, weil du es wirklich gut findest, dann ist es eigentlich im Rahmen des Wettbewerbsrechts keine Werbung oder Schleichwerbung, weil es halt wieder so ein bisschen redaktioneller Inhalt ist, mit dem du dich auseinandersetzt. Wenn du aber dafür bezahlt wirst, dass du etwas gut findest oder das auch sagen sollst, dann musst du es immer kennzeichnen. Der Sinn und Zweck ist so ein bisschen, dass man den erstens den Wettbewerb nicht verfälschen will, plus Transparenz für denjenigen, der dir dann zuhört oder der dir zuschaut, bieten möchte und derjenige erkennen können soll, ob das wirklich deine eigene Meinung ist. Man kennt das jetzt gerade im Business vom Influencer. Die haben halt eine riesige Vertrauensbasis und du nimmst von so jemandem Ratschläge und Empfehlungen ja ganz anders an, als wenn du einen Fernsehspot oder sowas siehst. Und ja, um diese emotionale Ebene so ein bisschen zu trennen, achtet das Wettbewerbsrecht halt drauf, dass wenn etwas halt beeinflusst wird durch finanziellen Gegenwert oder durch Geldwertevorteile oder sowas, dass da halt deutlich gekennzeichnet wird, dass das jetzt ein Bereich ist, wo halt keine neutrale Meinung zusteht, sondern dass es eine gekaufte Meinung ist.
Okay, aber würde da auch wieder die Frage, würde da die Kennzeichnung in den Shownotes reichen oder muss ich da auch auf der Tonspur, was ja wirklich fast alle Podcaster machen, darf ich nochmal kurz meinen Werbepartner, meinen Sponsor vorstellen und dann geht's los? Oder könnte ich das theoretisch auch weglassen, wenn ich es in den Shownotes vermerkt habe?
Das sollte man auf jeden Fall im Podcast auch selber machen. Es gibt keine Richtlinie, wie das irgendwie also audiomäßig zu machen ist. Deswegen spielen die meisten immer die gleiche Musik ein oder sie nennen halt wirklich jemanden als Kooperations- oder Werbepartner. Weil sonst wäre das Problem, jemand hört vielleicht die Audiospur, aber liest ja vielleicht die Shownotes gar nicht. Und es muss schon klar abgegrenzt sein, okay, jetzt kommt ein Blog, der nicht mehr der neutralen Meinungsäußerung quasi unterfällt. Und das kann man mit Audioelementen machen. Man kann deutlich sagen, das ist mein Werbepartner etc. Aber auch da muss man natürlich wieder so ein bisschen aufpassen. Ich höre das oft bei OMR, dass die sagen, ja, die haben irgendeine Software, wo sie auch dran beteiligt sind. Das ist wieder so Halbeigenwerbung, weil sie dran beteiligt sind, aber auch wieder nicht so ganz. Und deswegen kennzeichnen die es aber trotzdem immer noch mal explizit, indem sie sagen, ja, wir bewerben das hier jetzt, damit du quasi weißt, okay, wie haben wir jetzt einfach einen Slot, wo einfach was Bezahltes hintersteht oder ein unternehmerisches Interesse in der Hinsicht.
Und okay, und dann noch, was ich super spannend finde, wenn jetzt, wenn ich als Interviewgast jetzt in Podcast gehe und genau, eigentlich, und er lädt mich ein und ich spreche einfach nur über Themen und Inhalte und am Ende bewerbe ich aber vielleicht noch mein Produkt, meinen Kurs. Aber da gibt es kein Geld für, das ist einfach, gehört dann halt mit so zum Inhalt. Müsste ich das auch kennzeichnen als Werbung quasi dann, oder?
In dem Fall machst du ja wieder Eigenwerbung und niemand erwartet halt von dir, dass du neutral über dein eigenes Produkt sprichst, auch wenn du Gast in einem Podcast bist. Okay. Das wäre wieder was anderes, wenn der Host dein Produkt dann bewirbt.
Okay, spannend.
Das ist immer wieder so diese neutrale Meinungsäußerung. Spiele ich quasi gerade jemandem vor, dass das meine Meinung wirklich ist? Oder ist für denjenigen klar, okay, das ist natürlich deren Unternehmen, natürlich finden die das cool, von der erwarte ich ja gar nicht, dass sie neutral darüber Bericht erstattet.
Okay, und selbst wenn ich jetzt, also wenn wir zum Beispiel bei dem Podcast sind und ich jetzt aber erzähle, ich bin bei Raketenstart und finde es richtig cool, dann wäre es aber schon wieder Werbung.
Ich habe dich ja nicht dafür bezahlt, im Idealfall. Ja. Wenn ich dich dafür bezahle, dann müsstest du es tatsächlich kennzeichnen.
Genau, aber wenn nicht, dann wäre es immer noch okay, selbst wenn du es nicht selber erzählst, sondern ich jetzt aus eigener Erfahrung erzähle und ja, wenn du auch noch dabei bist. Okay, ja.
Das ist ja deine Meinungsäußerung in dem Fall. Deswegen ist es halt so wichtig zu unterscheiden, wirst du bezahlt, um ein Produkt zu bewerben oder ist es halt dein Empfinden und deine Meinungsäußerung? Es gibt zwar Streits darüber, je nachdem, sagen wir mal, du kriegst jetzt ein Audi geschenkt, dann hast du natürlich kein Geld dafür bekommen, den Audi zu bewerben. Aber wenn du jetzt Influencer bist, würdest du sagen, oh ja, Audi, bestes Auto und so. Da gibt es halt wieder Uneinigkeiten, wenn das halt so mega teure Geschenke sind, ob es da nicht eine Grenze geben muss, dass man trotzdem kennzeichnen muss, auch wenn man was geschenkt bekommen hat, ohne Bedingungen. Einfach weil das so ein hoher Wert ist und durch den hohen Wert bist du ja schon nicht mehr neutral eigentlich. Mhm. Da sind sich die Juristen aber auch noch nicht einig. Aber bei allen Sachen, die du kostenlos zur Verfügung gestellt bist, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind und du berichtest darüber, auch in deinem Podcast zum Beispiel, und es ist wirklich deine Meinung, dann musst du das auch nicht als Werbung kennzeichnen. Dann ist es journalistische, redaktionelle Auseinandersetzung damit.
Okay. Ja, auf jeden Fall schon mal sehr aufschlussreich, weil ich ja auch sehr viel mit Werbung zu tun habe. Hilft mir das auf jeden Fall auch immer sehr weiter. Und wir sind zwar schon ziemlich lange dabei, aber trotzdem würde ich gerne noch mal zwei Sachen kurz ansprechen. Das eine hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, dass man einfach auf jeder Plattform ja auch unterschiedliche Regeln und Richtlinien hat. Hast du da vielleicht so einen Tipp, worauf man am besten achten muss, wenn man sich irgendwie bei den Plattformen registriert, was da wichtig ist als Podcaster,
wie man da vorgeht? Ja, der Pro-Tipp, den eigentlich in der Praxis keiner macht, ist natürlich immer die AGB lesen. Also was erlaube ich quasi der Plattform, indem ich jetzt da meine Podcast-Folge hochlade und verbreite? Welche Rechte übertrage ich denen? Dürfen die einfach, das ist das Gleiche bei sozialen Medien wieder, dürfen die einfach meine Fotos verwenden? Darf Spotify einfach meinen Audio-Clip jetzt alleine verwenden und damit eine Werbekampagne machen oder so? Deswegen lohnt sich immer wirklich die AGB mal zu lesen. Und auch wenn man kein großes juristisches Verständnis hat, so als Tipp, es gibt ja unglaublich viele verschiedene Plattformen, wo man hochladen kann. Schaut euch halt an, in welchem Rahmen ihr die Nutzungsrechte einräumt der Plattform gegenüber. Dürfen die das nur auf Spotify dann zum Beispiel selber promoten und hochladen und zur Verfügung stellen? Oder kriegen die quasi auch noch ein Nutzungsrecht darüber hinaus? Das wäre so ein Knackpunkt, wo man einfach drauf achten sollte. Weil wenn es eins darüber hinaus gibt, dann dürften die das ja quasi auch noch in einem ganz anderen Rahmen verwenden. Und da sollte man halt drauf achten.
Ja, das ist echt ein guter Tipp. Und ja, da komme ich eigentlich jetzt schon zu einer ganz spannenden Frage, auch bei diesem Thema AGBs lesen, aber auch bei allem anderen, was du gerade erzählt hast. Gehst du bei deinem Podcast da immer 100% rechtskonform vor und machst du es genau so, auch mit Interviewgästen und so, oder?
Also wo wir sehr, sehr stark darauf achten zum Beispiel, wir bauen ja immer Cover und Fotos ein. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp für Podcaster, wenn ihr halt Fotos verwendet und euch das dann zieht euch die halt nicht von der Website der Leute, weil ihr dann kein Nutzungsrecht daran eingeräumt habt. Ich lasse mir die deswegen immer von meinen Podcast-Gästen selbst zuschicken und sage denen auch vorher, hey, ich bräuchte noch ein Logo und ein Foto von dir fürs Cover, damit wir das nutzen können. Und indem die mir das schicken, willigen die ja quasi daran ein, weil ich sie ja darüber informiert habe, was ich damit vorhab. Und damit habe ich quasi die schriftliche Bestätigung davon. Das ist so ein kleiner Trick, wie man das halt machen kann, weil du musst nicht immer ein hochoffizielles juristisches Dokument machen, sondern du musst halt denjenigen darüber informieren, was du damit vorhast und derjenige muss dem zustimmen. Das muss nicht immer eine Unterschrift sein oder sowas. Okay. Und das kannst du zum Beispiel vermeiden, indem du das von der Website halt nicht einfach so runterziehst. Das sollte man nie tun, generell bei Bildmaterial. Und ansonsten ist es sehr, sehr wichtig, vorab zu kommunizieren, einfach auf welchen Plattformen du es veröffentlichen willst. Auch das muss nicht immer ein Vertrag sein, aber es sollte schon klar sein, dass es halt die gängigen, sage ich jetzt mal, sind und nicht irgendwelche Spezial-Nischen-Plattformen. Ich hatte das eben schon mal gesagt, wenn es jetzt irgendwie eine rechtsradikale Plattform ist oder so, dann möchtest du vielleicht auch gar nicht da platziert werden. Und so kann man das ganz gut machen. Am sichersten ist es natürlich, sich immer ein Dokument unterschreiben zu lassen. Ich glaube auch, dass das aber automatisch kommt, je professioneller man seinen Podcast betreibt, desto mehr möchte man sich ja auch absichern, weil da auch eigene Marketing-Invests dranhängen und finanzieller Background etc. Das heißt, je mehr man wirtschaftlich sich darauf verlassen muss, desto mehr Maßnahmen trifft man auch automatisch selbst. Ja. Muss man aber natürlich nicht. Aber wenn für einen selber da viel dranhängt, dann gibt man sich natürlich auch dementsprechend mehr Mühe.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall eine gute Sache mit einfach mal eine Mail schreiben und daraufhin dann die Bestätigung bekommen. Weil ich glaube, manchmal hat man dann vielleicht einen Interviewgast irgendwie an der Angel und freut sich, dass man den hat. Und wenn man dem dann irgendwie nochmal so ein Pamphlet an rechtlichen Sachen und Verträgen zum Unterschreiben. Genau, dann ist er vielleicht schnell wieder weg.
Was vielleicht noch super wichtig ist, was mir gerade noch eingefallen ist, dass man vorher offen kommunizieren sollte, dass man, das machen wir zum Beispiel so, dass man die Folge nicht vorab nochmal schickt, um zur Freigabe quasi zu erteilen. Das kann jeder natürlich machen, wie er mag. Wir machen es nicht, weil wir halt sagen, okay, wir sind hier in einer Interviewsituation, es ist journalistische Freiheit, wir schneiden das nicht irgendwie in Blöcken zusammen, sondern es bleibt quasi die Tonspur. Aber wir lassen uns quasi nicht darauf ein, dass man uns vorher die Erlaubnis nochmal extra dazu geben muss, dass wir diese geschnittene Version so veröffentlichen dürfen. Und das sollte man durchaus dann auch schriftlich klären, damit es halt hinterher keinen Streit gibt. Einfach um zu vermeiden, dass du es nachher wieder rausnehmen musst oder so.
Ja.
Das ist sehr, sehr wichtig. Auch aus meiner Erfahrung her, wir haben schon 2 oder 3 Folgen produziert, wo dann jemand ich hatte das vorher kommuniziert, dass wir das halt nicht machen mit der Freigabe. Und hinterher hieß es dann, ja, nee, veröffentlichen darfst du erst, wenn ich es jetzt gehört habe und so. Und ich möchte da einfach alle Podcast-Gäste auch gleich behandeln, weil das unser Prinzip ist, dass wir natürlich ein Marketingkanal für jedes Startup sind, das in unserem Podcast sitzt. Und wir uns da deswegen auch journalistische Freiheit damit rausnehmen. Total. Und die bezahlen uns ja auch nicht dafür. Und wir haben ja den ganzen Aufwand und die Kosten etc. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, dann all diese Podcast-Folgen, die quasi dann hinterher drauf bestanden haben, doch Freigabe zu bekommen, nicht zu veröffentlichen. Und das ist ein Thema, da sollte man sich einfach vorab dann gut Gedanken drüber machen, dass man das offen kommuniziert.
Auf jeden Fall. Das also habe ich auch schon mal gehabt, so ein Fall. Finde ich sehr spannend, weil ich nämlich auch für einen Podcast lebe gerade davon, dass er authentisch ist und dass da mal Äs drin sind und mal Versprecher. Und gerade in einem Interview, finde ich, ist das ja noch viel natürlicher, als wenn du jetzt vielleicht eine Einzelfolge machst, dann fällt das noch mehr auf. Und dann finde ich es total schade, wenn dann Podcast-Gäste wirklich sagen, ich möchte das raus und da den kleinen Verhaspler und so. Also dann denke ich auch so, nee, dann möchte ich es auch gar nicht mehr veröffentlichen, weil dann ist irgendwie so diese Echtheit von dem Gespräch auch verloren gegangen.
Ja, und es hat auch, ich fühle mich dann immer so ein bisschen zensiert, weil ich glaube, wenn die Vertrauensbasis nicht da ist, dass ich jemanden schlecht in meinem Podcast darstelle oder so, dann passt es vielleicht auch einfach nicht so. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sich da von Anfang an einig ist.
Ja. Auch definitiv. Cool, Madeleine. Wenn ich jetzt auf der rechtssicheren Seite sein will und noch mehr Wissen von dir haben möchte, davon profitieren möchte, welche Möglichkeiten habe ich da?
Wir launchen im April unsere Plattform. Das heißt, wir launchen zwei Stufen davon. Stufe 1 ist die Raketenstart Academy. Da bringen wir Gründern, Unternehmern und auch Selbstständigen alles Rechtliche bei, was man so wissen muss. Das sind super viele Themen, die man sich einfach immer wieder stellt, wenn man gerade anfängt. Das heißt, da ist es dann gar nicht notwendig, zum Anwalt zu gehen, sondern man kann das halt alles bei uns lernen und sich schon mal vorbereiten. Daraus entstehen natürlich dann immer wieder für den konkreten Business Case Einzelfragen. Mhm. Und die bilden wir dann auf unserer zweiten Stufe, die wir launchen, ab, wo wir ein Netzwerk aus Partneranwälten aufgebaut haben, die alle absolute Spezialisten für Existenzgründer und Selbstständige sind und bei denen man dann diese Einzelfragen zum Beispiel klären kann. Auch wenn man mal eine Abmahnung bekommen hat, kann man das hochladen und dann einen Anwalt schicken. Dann kann man per Videochat quasi mit dem kommunizieren. Und genau, das heißt, wir wollen langfristig alle Rechtsthemen, die so für Existenzgründer und Unternehmer aufkommen, abbilden, starten jetzt erstmal mit den zwei Produkten und hoffen, dass wir damit so ein bisschen ermöglichen können, dass jeder seine Idee, die er so im Kopf hat, ohne große Angst vor Rechtsproblemen umsetzen kann.
Ja, finde ich echt total cool, dieses System, weil ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich dieses Thema super schwierig finde und man da immer Angst hat, irgendwas falsch zu machen, wenn man dann alles an einem Fleck hat. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und vielen lieben Dank für so viel hilfreichen Input. Ich bin mir sicher, dass für jeden hier heute irgendwas Spannendes dabei war, meiner Hörerinnen und Hörern. Und, ja, also danke dir. Danke dir, dass du mein Gast warst heute.
Sehr, sehr gerne. Wenn ihr jetzt noch Bock auf noch mehr Rechtsthemen habt, dann schaut gerne mal bei uns vorbei. Ich freue mich und vielen lieben Dank für deine Einladung.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao.